Die Quarter-Life-Crisis und warum du nicht alles sein musst. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Das wird heute eine ganz, ganz besondere Folge, in der ich sehr, sehr ehrlich mit dir sprechen werde, weil das, worüber wir heute in diesem Podcast reden, ist, glaube ich, für ganz viele heilsam und ganz viele sind davon betroffen, aber kaum jemand spricht darüber. Und ich habe mich in den letzten Wochen sehr intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und ich glaube, dass viele von euch sehr, sehr viel für sich mitnehmen können. Denn wir sprechen heute über die sogenannte Quarter-Life-Crisis, also die Krise, die viele Menschen zwischen Mitte 20 und Anfang 30 durchleben. Und ganz ehrlich, ich finde, es wird viel zu wenig darüber gesprochen. Und wir hören immer nur von der Midlife-Crisis und von dem roten Sportwagen, der Mann, der mit 45 eine Krise hat und eine Affäre startet mit einer jüngeren Frau. Das ist so das Bild, was man von dieser Midlife-Crisis hat. Aber ja, die Wahrheit ist, dass Studien zeigen, dass nur 10-20% der Menschen über 40 überhaupt jemals eine Midlife-Crisis erleben. Und weißt du, wie viele junge Erwachsene laut einer anderen Umfrage angeben, eine Quarter-Life-Crisis zu erleben oder erlebt zu haben? Über 75%. 75%, also über 3/4 der Befragten, meinen, sie hatten oder haben eine Quarter-Life-Crisis. Das ist natürlich eine ganz andere Zahl. Und trotzdem wird darüber kaum gesprochen. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe mich selbst lange geschämt für das, was ich da fühle, weil ich dachte, ich bin die Einzige. Und ich habe gedacht, ich müsste doch angekommen sein, ich müsste zufrieden sein mit dem, was ich habe, mit dem, was ich mir aufgebaut habe, mit der Version von mir, die ich bin. Und ich habe doch alles, wovon andere träumen. Warum bin ich dann so unruhig? Warum bin ich dann so traurig? Oder warum habe ich das Gefühl, dass etwas ganz Grundsätzliches nicht stimmt? Und ja, darüber sprechen wir heute. Auf einer ehrlichen und auch spirituellen Ebene. Aber auch wenn du sagst, du bist jetzt nicht so spirituell, bist du natürlich trotzdem eingeladen, hier reinzuhören und ganz viel für dich mitzunehmen. Also, wie fühlt sich so eine Quarter-Life-Crisis eigentlich an? Von außen sieht dein Leben richtig, richtig gut aus. Du hast einen Job, vielleicht sogar einen sehr, sehr guten, von dem andere nur träumen. Du hast tolle Freundschaften, du hast eine Wohnung oder ein Haus, vielleicht sogar ein Haus. Also ich glaube, so Menschen mit 27, 28, 29 haben vielleicht auch schon ein Haus. Nicht alle, aber der ein oder andere. Also du hast eigentlich jetzt alles, was du dir eigentlich gewünscht hast und trotzdem stehst du morgens auf und denkst dir, halt, Moment, wartet mal, ist das jetzt schon alles? Ist es das, wofür ich die letzten 10 Jahre gearbeitet habe? Bin ich glücklich? Bin ich da, wo ich sein möchte und sein sollte? Und ich habe letztens eine Geschichte gelesen oder von dieser Geschichte gehört, ich bin mir nicht mehr sicher. Also es ging um einen jungen Mann, der hatte tatsächlich alles auf dem Papier, einen guten Job, in einer richtig tollen Institution. Er hatte Sicherheit, Ansehen und ein Gehalt, von dem viele nicht mal träumen. Und es fing an so mit 28, dass er dann morgens, also jeden Morgen mit einem körperlichen Schmerz aufgewacht ist. Und es sind dann Krankheiten auch aufgetreten, die eigentlich deutlich ältere Menschen haben und nicht Menschen in seinem Alter. Und dann irgendwann hat er, um die ganze Geschichte auf den Punkt zu bringen, gemerkt, dass das psychosomatische Symptome sind, dass er in einer mentalen Krise steckt und dass sein Körper ihn auf etwas aufmerksam machen möchte. Und ich hatte tatsächlich auch so etwas in der Richtung mit 23. Ich habe nach meinem Studium im Online-Marketing gearbeitet für wenige Monate und ich habe gemerkt, es passt überhaupt nicht. Es ging mir richtig schlecht, stundenlang einfach nur vor dem Computer zu sitzen im Homeoffice und etwas zu machen, was von mir verlangt wird. Ja, und dann fing es auch an, dass die Person, also dass die Geschäftsführung mit mir unzufrieden war. Es wurde mir aber nicht gesagt, sondern es wurde im Team besprochen. Meine Schmerzen wurden immer stärker und mein Körper hat wirklich wehgetan. Und dann habe ich gewusst, ich bin in Tränen ausgebrochen. Ich hatte einen Nervenzusammenbruch und habe dann gekündigt. Gott sei Dank, weil sonst würde ich heute nicht hier sitzen und Podcasts aufnehmen. Ich hätte kein Buch geschrieben. Ich wäre nicht so erfolgreich geworden, wie ich es heute bin. Und trotzdem kam die Quarter-Life-Crisis. Ja, mit 27. Also ich bin jetzt 27, werde bald 28. Und deshalb habe ich gedacht, wir müssen über dieses Thema sprechen. Wenn es sonst niemand tut, dann mach's ich. Und es ist ja auch nichts, wofür man sich schämen sollte oder muss. Und die Quarter-Life-Crisis, die hängt auch zusammen mit der Saturn-Rückkehr in der Astrologie. Und jeder hat mit 27 bis 29 die Saturn-Rückkehr. Also circa in diesem Alter. Ja, also es kann ein, zwei Jahre mehr oder weniger sein. Und ja, du fängst an, dir diese Krise ganz viele verschiedene Fragen zu stellen. War das wirklich alles? Wer wäre ich geworden, wenn ich eine andere Version von mir entwickelt hätte? Und die Fragen werden immer lauter und irgendwann wachst du auf und merkst, du kannst diese Fragen nicht mehr wegdrücken. Und ich glaube, das ist so der Punkt, wo dann viele in Panik verfallen, weil sich diese Krise anfühlt wie so eine Art Kontrollverlust. Weil das Nervensystem will das Alte sozusagen so richtig festhalten, weil das sicher ist. Und die Seele will aber so ein Stück weiter oder die Seele sucht nach etwas und findet irgendwie nichts so richtig. Und dann entsteht so eine Art innerer Krieg, der sich eben auch nach diesem Ego-Kampf anfühlt. Und die Studie, die ich mir da angeschaut habe, besagt, dass fast 60% der Befragten gesagt haben, dass sie eben nicht wissen, was sie als nächstes tun sollen. Und über 40% haben gesagt, sie fühlen sich total festgefahren oder ja, sie fühlen sich so, als hätten sie zu wenig gelebt. Und ungefähr ein Drittel hat als Antwort auf diese Krise komplett den Beruf gewechselt. Ein weiteres Drittel ist erstmal in den Urlaub gefahren, weggefahren. Und ich glaube, die Reaktion auf so eine Krise ist bei ganz, ganz vielen Menschen ein radikaler Bruch. Ein Bruch mit einem Lebensbereich oder in einem Lebensbereich, der ein totaler Kontrast darstellt zu dem, was man eigentlich gelebt hat. Ja, und jetzt möchte ich dir erzählen, worüber ich mir gerade wirklich sehr, sehr viele Gedanken mache und was mich seit Wochen oder vielleicht sogar Monaten beschäftigt. Ich denke gerade sehr viel über die verschiedenen Versionen von mir nach. Also wer wäre ich, wenn ich zum Beispiel in New York leben würde? Ich hatte nämlich, und das bereue ich sehr, in meinem Modedesign, Modemanagement-Studium einen Kontakt in New York. Sie ist Modedesignerin in New York und ich hätte dort ein Praktikum machen können, aber ich habe es nicht gemacht und heute sitze ich da und frage mich, warum habe ich das nicht gemacht? Also das ist so meine Art von dieser Quarter-Life-Crisis. So die letzten Jahre habe ich das so weggeschoben oder es hat mich auch gar nicht interessiert. Und jetzt mit 27, Anfang 28 fängt es an, dass ich mich wirklich frage, welche Version wäre ich heute, wenn ich in New York einfach gelebt hätte für ein halbes Jahr oder so. Und ich habe es nicht gemacht wegen Geld, wegen Finanzen. Und ich finde, das ist immer das Dummste oder das Dümmste, was man machen kann, weil Geld gibt's immer irgendwo, man bekommt immer irgendwo Geld her. Zur Not nimmt man dann halt eben, wenn man etwas wirklich will, einen Kredit auf. Also kein Konsumkredit, sondern ein Kredit, um sich weiterzuentwickeln. Und ich bin traurig darüber, dass ich das nicht gemacht habe. Und ich frage mich auch, wer wäre ich, wenn ich nach Berlin gezogen werde? Auch ein großer Wunsch von mir, seit ich, glaube 18 bin oder 17. Oder wer wäre ich, wenn ich Kunst studiert hätte? Ja, ich habe Modedesign und Fashion Management studiert, aber eigentlich habe ich mich lange gefragt, ob ich nicht doch freie Kunst studieren sollte. Aber auch wegen dem Sicherheitsaspekt habe ich es nicht gemacht. Und ich glaube, mit 18 wäre ich dafür nicht so bereit gewesen. Oder wer wäre ich, wenn ich mein Astrologie-Business nie gestartet hätte und stattdessen etwas ganz anderes gemacht hätte? Und das ist auf jeden Fall ein Gedankenspiel, das gefährlich wird, weil es dich in eine Endlosschleife hineinzieht. Aber ich glaube, das ist einer der Knackpunkte in der Quarter-Life-Crisis. weil man sich über die verschiedenen Möglichkeiten und über die verschiedenen Versionen von sich selbst Gedanken macht. Und mit 27, 28, 29 merkt man, welche Version man wirklich von sich entwickelt hat und dass andere Versionen eben nicht entwickelt wurden. Die Wahrheit ist einfach, das habe ich gemerkt, dass du im Leben Entscheidungen treffen musst. Und jede Entscheidung für etwas ist auch immer eine Entscheidung gegen etwas anderes. Zumindest vorerst. Wenn ich mich dazu entscheide, in München zu leben, dann wähle ich in dem Augenblick New York zum Beispiel ab. Oder wenn ich mich für mein Business entscheide, wähle ich das Kunststudium erstmal ab. Und das tut erstmal weh, weil ein Teil von mir alles gleichzeitig sein möchte. Oder ich glaube, das ist bei vielen so, dass man mehrere Versionen gleichzeitig leben möchte oder alle diese Versionen leben möchte. Und trotzdem denke ich, dass das nicht geht, weil es lässt sich nicht alles gleichzeitig leben im Hier und Jetzt. Wir werden nicht in New York, Berlin, Paris und München gleichzeitig wohnen. Ja, vielleicht, wenn man reisen geht, dann wohnt man 2 Monate da und 2 Monate da, aber das ist natürlich irgendwo oberflächlich. Und ich denke auch nicht, dass es geht, jetzt im Moment gleichzeitig Künstlerin, Astrologin, Ärztin und Musikerin zum Beispiel zu sein. Wobei man Kunst und Astrologie hobbymäßig machen kann. Beruflich macht man Humanmedizin und man geht dann immer auf Konzerte. Also natürlich kann man verschiedene Versionen von sich ausleben, aber die Frage ist, welche Version welchen Platz bekommt. Und ich glaube, das ist so die bittere Wahrheit, die die Quarter-Life-Crisis mit sich bringt. Und ich glaube, manche von euch verstehen auch genau, wovon ich rede oder was ich sagen möchte. Es geht im Endeffekt um das innere Bild, wie man selbst wäre in einem anderen Leben. So fast schon eine schmerzhafte Sehnsucht nach den Versionen, die es niemals geben wird oder die es eben in den letzten Jahren nicht gegeben hat. Und ich denke oft zum Beispiel an die Frau, die ich in New York wäre oder ja, wie sie morgens durch den Central Park joggt, was sie liest, wen sie liebt und welche Freunde sie hat, was sie abends macht. Und dann muss ich mich innerlich davon verabschieden, weil sie nie geboren wurde. Vielleicht irgendwann geboren wird, aber in meinen 20ern wurde sie nie geboren. Und das ist Trauer. Und ich denke, wir dürfen da auch trauern. Und jetzt kommt das große Aber. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. In dem Augenblick, in dem du dich für etwas entscheidest, gestaltest du dein Leben aktiv. Wenn du dich für nichts entscheidest, dann entscheidet das Leben für dich. Und das ist nicht immer schön, weil dann treibst du die ganze Zeit umher. Also ich finde, man muss nicht immer aktive Entscheidungen treffen, aber man darf natürlich sein Leben aktiv gestalten, so gut es geht. Und das ist etwas Wichtiges und Schönes. Da geht es um Selbstermächtigung. Und wenn man einfach die ganze Zeit nur umhertreibt und aus Angst keine Entscheidungen trifft, dann wird man irgendwo hinweggespült, sag ich mal. Und irgendwann wacht man mit 40 auf und weiß gar nicht, wie man überhaupt in diesem Leben gelandet ist, das man gerade erlebt oder das man gerade lebt. Damit meine ich, wenn ich mit 23 nicht aktiv mich dazu entschieden hätte, mein Astrologieunternehmen zu gründen, würde ich heute nicht hier sein. Und ich habe vieles erschaffen, also viele Kurse, eine ganz tolle, große Community aufgebaut. Ich habe mich persönlich natürlich auch gestaltet. Also ich habe meine Persönlichkeit, man sagt ja, entwickelt. Ich nutze mittlerweile lieber das Wort Gestaltung. Und die Person, die ich heute bin, die wäre ich ohne diese Entscheidung mit 23 niemals geworden. Ja? Und das ist so das Melancholische, das schöne Melancholische. Ich habe mich für eine Version entschieden und gleichzeitig aber gegen andere. Also wenn du gerade in dem Kampf steckst und dich zwischen den Versionen von dir entscheiden musst, dann ist es schmerzhaft. Aber es ist eben auch der Beweis dafür, finde ich, dass du wachsam bist und dass du wach bist und dass du dein Leben in die Hand nimmst. Und das ist das größte Geschenk, das du dir machen kannst. Und dann gibt es jetzt eben auch einen toxischen Trend. Über den müssen wir auch sprechen. Das beschäftigt mich auch sehr. Und es ist, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr toxischer Trend. Nämlich dieses alles ausschöpfen zu wollen. Also, dass uns immer wieder erzählt wird, wir sollen unser Leben komplett ausschöpfen. Wir sollen das erleben. Wir sollen jede Reise machen, alle Bücher lesen und jegliche Sportarten ausprobieren und verschiedene Karrieren durchlaufen. Und wir sollen einfach das Maximum aus dem Leben herausholen. Und dann kommt dieser ständige Vergleich. Du scrollst und siehst, deine Freundin macht gerade ihren MBA oder was auch immer. Und dann denkst du, ja, vielleicht soll ich auch einen Master machen oder nochmal studieren oder was auch immer. Und dann jemand anders eröffnet ein Café. Und dann gibt es wieder so eine Influencerin, die sagt, sie hat 20 Haustiere und sie macht dreimal im Jahr eine Kreuzfahrt und hat drei Kinder und studiert das und macht das und das und das. Und ich habe mich letztens gefragt, ob dieses Ausschöpfen nicht eine ganz subtile Form der Selbstausbeutung ist. Weil wenn ich mein Leben maximal ausschöpfen möchte auf diese Art, dann beute ich in meinen Augen meine eigenen Ressourcen aus. Also meine Energie, meine Aufmerksamkeit, mein Nervensystem. Und ich bin ständig in dem Modus, dass etwas fehlt. Ich bin ja ständig in dem Modus, wenn ich mir jeden Tag einrede, ich muss mein Leben ausschöpfen, dass etwas fehlt, dass ich etwas verpasse. Und dann bin ich permanent in diesem Primatenmangel. Und dass es da draußen noch mehr gibt, dass ich unbedingt sehen muss, machen muss, brauche, weil sonst schöpfe ich ja nicht mein Leben aus. Und ich finde, das ist hochgradig toxisch und das macht mich auch müde, also wirklich richtig müde. Und ich glaube, dass es vielen auch so geht, also dass es hier genauso geht. Weil wir sind nicht dafür gebaut, alles zu erleben. Wir sind Menschen, wir haben ein Leben und in dem Leben, in dem einen Leben, werden wir immer nur einen kleinen, wunderschönen Ausschnitt sehen und das ist okay. Das ist sogar, glaube ich, sehr schön, wenn man es zulässt. Und ich glaube trotzdem, gibt es eben sozusagen einfach Augenblicke in dieser Quarterlife-Crisis oder zur Saturn-Rückkehr, die dich zwingen, etwas Radikales zu tun. Seinen Job zu kündigen, vielleicht einen Kredit aufnehmen, all in zu gehen für etwas, auszuwandern, zu reisen, was auch immer, also wirklich was Radikales. Ich glaube, das kommt mit dieser Quarterlife-Crisis auch mit. Und letztendlich muss man lernen, Sicherheit und Halt zu finden, wenn alles wegbricht und wenn man plötzlich komplett frei ist. Also wenn man erkennt, ich bin frei, ich bin jetzt erwachsen, ich kann mein Leben zu 100% selber gestalten. Das ist ja eine ganz, ganz andere Freiheit als mit 18. Ich sag da gleich mehr dazu. Und man muss sich da wirklich fallen lassen und Sicherheit in diesem Fallen finden. Mit 18 hat man so, finde ich, das Gefühl, die ganze Welt steht einem offen. Dann trifft man Entscheidungen, man entscheidet sich für eine Ausbildung, ein Studium oder auch nicht. Oder für das Auslandsjahr in den USA oder in Australien, whatever. Oder ja, Reisen, Südamerika, Asien, das ist ja auch immer ganz beliebt. Ich habe, by the way, auch nichts davon gemacht, weil ich Angst hatte, alleine zu gehen mit 18. Ich habe mich mit einer Freundin dazu committed, dass wir jetzt arbeiten, sparen. Ich habe knapp 10.000 Euro gespart mit meinem Gastro-Job und wir haben gesagt, wir gehen 3 Monate und sie hat mich dann im Stich gelassen, weil sie sich lieber eine Gucci-Tasche kaufen wollte. Also keine, das ist keine frei erfundene Story und wir haben uns dann vor 2 Jahren oder so mal wieder getroffen. Sie hat sich da von ihrem Freund getrennt. Und sie wollte dann eine Analyse von mir. Ich habe ihr kostenlos eine geschickt und sie ist mir nicht mal gefolgt. Ja, so eine Freundin war das. Ich habe sie dann blockiert, weil ich dachte, ganz ehrlich, wenn du dich schämst, mich zu supporten, weil ich Astrologie mache, das nicht wirklich gesellschaftstauglich ist, dann brauchst du auch von mir nichts mehr konsumieren, meine Liebe. Ja, und da bin ich mittlerweile auch sehr radikal. Ja, und mit 27 merkt man dann, finde ich, so das erste Mal, ja Mann, ich bin wirklich erwachsen und ich kann zu 100% entscheiden, wie mein Leben wirklich weitergeht und was ich sein und werden möchte. Also es ist so eine ganz andere Art von Erwachsensein, also so eine ganz andere Art von Reifeprüfung. Ja, und ich frage mich zum Beispiel, wenn ich wüsste, ich hätte nur noch ein Jahr zu leben, was würde ich damit machen? Was würde ich sofort weglassen? Was würde plötzlich völlig unwichtig werden? Wen würde ich anrufen? Und ich glaube, keiner von uns weiß, wie viel uns wirklich bleibt. Und wir tun so, als hätten wir 100 Jahre, 100 gesunde Jahre vor uns, aber wir wissen es nie. Und dann, was auch mit der Quarterlife-Crisis immer wieder einhergeht, ist, glaube ich, so die Hoffnungsfalle, die einen leiden lässt. Also, ja, das Thema Hoffnung ist so ein zweischneidiges Schwert, sagt man, glaube ich. Weil ich habe zum Beispiel in meinem Leben immer und immer wieder gehofft. Und Hoffnung hat mir sehr viel Geschenke gebracht, aber auch viel Leid. Zum Beispiel so dieser Standard Hoffnungsgedanke ist, wenn ich erstmal so viel Geld habe, dann wird alles besser. Wenn ich erstmal in der richtigen Stadt wohne, dann wird alles besser. Wenn ich erstmal so und so viel gereist bin, dann wird alles besser. Dann werde ich besser, dann ist alles besser. Oder wenn ich erstmal so und so aussehe, dann wird alles besser und dann bekomme ich den Job. Oder wenn ich erstmal in der Beziehung bin, die ich mir wünsche, dann wird natürlich alles besser. Und also ich habe einiges davon erreicht, bin ich ganz ehrlich, auch absolute finanzielle Freiheit. Und trotzdem war da immer noch das Nächste, weil die Hoffnung irgendwie so nie aufhört. Und dieses Jahr wurde ich auf den Boden der Tatsachen geschleudert, habe aufgehört zu hoffen und einfach zu machen, einfach zu leben. Weil sobald du das eine erreicht hast, gibt es das Nächste, worauf du hoffst. Und das ist so ein Rad, ein nie endendes Rad, das sich immer und immer weiter dreht. Höher, schneller, weiter. Dieses höher, schneller, weiter. Und ja, ich habe für mich irgendwann verstanden, dass eine Art von Hoffnung mich leiden lässt. Und ich habe zum Beispiel auch früher gesagt, ich möchte mal den größten Astrologiekanal. Das ist mir mittlerweile komplett egal. Ich bin auch nicht der Größte und ich lasse mich auf diesen Wettbewerb auch nicht mehr ein. Weil ich gemerkt habe, das ist so, wer braucht das? Brauche ich das? Nein, brauche ich nicht. Wenn ich meine Wahrheit spreche, dann darf man mir zuhören und wenn ich zuhören will, soll es lassen. Also ich habe da eine ganz andere Einstellung dazu entwickelt. Aber was ich damit sagen möchte, ist, dass wenn du immer dem Nächsten hinterherjagst, dass du dein ganzes Leben verpasst, obwohl du alles erreichst, was du dir vorgenommen hast. Und ja, ich denke, weil solange ich hoffe, sage ich zum Leben, wie es gerade ist, du bist nicht genug. Das ist ja auch Fear of Missing Out, FOMO. Es ist nie genug. Man muss immer zum Nächsten, zum Nächsten, zum Nächsten. Und solange ich hoffe, sage ich zu dem, was ich gerade habe, du reichst mir nicht. Und ich denke auch, solange ich hoffe, bin ich nicht hier. Also ich glaube, dass wenn man immer hofft, hofft, hofft auf irgendwas Besseres, ist man nie so ganz hier. Dann ist man gedanklich immer einen Schritt weiter und immer in der Zukunft, in der angeblich alles besser sein soll. Also wirklich eine ganz, ganz doofe Schleife. Und ich glaube auch, das gehört zur Quarterlife-Crisis, dass man erkennt, dass man gar nicht immer hoffen muss, sondern dass man sich im Hier und Jetzt schön machen darf und dass es auch kein Ziel gibt, sondern ein Gestaltungsprozess. Weil immer hoffen ist reines Leiden. Also beschäftige dich auch gerne mal mit der griechischen Geschichte oder Mythologie der Büchse von Pandora. Das ist nämlich ganz, ganz spannend. Und ja, ich habe in den letzten Monaten durch das Feuerpferd, glaube ich, auch gelernt, dass ich lernen muss, mit diesem Hoffen aufzuhören. Nicht mit dem Wünschen oder mit Träume haben, sondern mit diesem Hoffen, dass in der Zukunft das echte Leben beginnt. Das ist nämlich vollkommener Schwachsinn. Ja, der spirituelle Weg daraus, das Leben genießen, wie es jetzt ist. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich in dem ganzen Prozess wirklich gelernt habe. Und das ist irgendwie einfach und doch schwer gleichzeitig. Ich glaube, wenn man raus möchte aus dieser Quarter-Life-Crisis, ich bin selber noch nicht raus, aber ich denke, ich finde raus. Wenn du wirklich raus willst aus dem inneren Chaos, dann darfst du lernen, den jetzigen Augenblick zu genießen und dich zu fragen, wie kann ich mir mein Leben jetzt schön machen? Das ist halt der Kaffee am Morgen. Ich habe mir so richtig süße Tassen, Cappuccino-Becher bestellt. Die sehen einfach cute aus und es hat mir jetzt geholfen, mit Freude meinen Cappuccino zu trinken. Das ist so, so schön. Oder einfach das Licht, das gerade durch dein Fenster fällt, genießen. Oder den Geruch von deinem Lieblingsbuch. Ja, oder kochen. Was wir in den Händen machen. Künstlerisch sein, kreativ nähen, malen, whatever. Das sind genau die Qualitäten, die wir jetzt brauchen, die nächsten Jahre. Und das klingt natürlich so banal und kitschig, ich weiß. Und wenn mir das jemand vor 2 Jahren gesagt hätte, hätte ich mir den Augen gerollt, weil da war ich definitiv auf dem Zug höher, weiter, schneller und ich möchte jetzt 1 Million Umsatz und was weiß ich. Aber ich glaube, es sich in der Quarter-Life-Crisis lieben zu lernen mit dem, was ist, ist das Allerwichtigste. Zu erkennen, dass man keinen Schönheitstest bestehen muss, um geliebt zu werden. Oder zu erkennen, dass man keinen Masterabschluss braucht, um geliebt zu werden. Dass man nichts braucht, um geliebt zu werden. Dass man mit allem okay ist. Das ist, glaube ich, der Schlüssel. Ja, dass es okay ist, wenn man viel Geld verdient. Aber dass es auch okay ist, wenn man nur normal oder wenig verdient. Oder dass es okay ist, wenn man mal nicht so mithalten kann. Oder dass es okay ist, wenn man nicht die weißesten und geradesten Zähne hat. Ja, ich glaube, das ist das, was man in der Quarter-Life-Crisis annehmen darf. Oder dass es okay ist, dass man jetzt die Version von sich ist, die man eben vor Jahren angefangen hat zu entwickeln und nicht die andere Versionen. Und ich glaube, dieses im Augenblick ankommen, die Schönheit im Augenblick zu erkennen, ist sehr schwer für uns alle, weil wir groß geworden sind mit der Erzählung. Wir müssten immer weiter, immer höher und immer mehr wollen. Und das Aufhören damit ist ein sehr schwieriger Schritt. Es geht hier nämlich um Ankommen. Um zu erkennen, ich bin einfach genug. Ich brauche keinen Schönheitstest oder was auch immer, um geliebt zu werden. Und ich denke auch, Dankbarkeit ist ein gutes Werkzeug. Dankbarkeit für die Version, die man jetzt ist. Danke zu sagen für das Mädchen oder der Junge, der damals mit 18 losgegangen ist. Der geglaubt hat, gehofft, geträumt, gewünscht und der immer, ja, an das Gute im Leben geglaubt hat. Ja, also ich glaube, die Quarter-Life-Crisis ist wirklich nicht zu unterschätzen und was ganz anderes als die Midlife-Crisis. Und schreib mir gerne mal in die Kommentare, ob du das selber erlebst oder wie es dir damit geht. Und ich denke, also weißt du, wenn du wirklich, wirklich dankbar sein lernst für das, was ist, dann verändert sich wirklich alles. Vielleicht nicht unbedingt im Außen, aber du veränderst dich und dein Blick aufs Leben und du nimmst Farben ganz anders wahr. Und dann, wenn du das erkannt hast, darf sich auch langsam das Außen verändern, weil du eine andere Schwingung hast. Also da glaube ich wirklich dran und das habe ich auch immer wieder erlebt. Und ich glaube, niemand weiß so richtig, was er im Leben tut. Ja, es sieht immer so aus, als hätte jeder einen Plan. Also ich ganz ehrlich, ich sitz gerade hier und nehme die Podcast-Folge auf und ich habe natürlich irgendwie so ein bisschen einen Plan, was ich mir im Leben vorstelle, aber irgendwie habe ich auch keinen Plan. Irgendwie habe ich auch gar keinen Plan. Und ich glaube, niemand weiß so richtig, was er tut. Wirklich niemand. Der Anwalt, der das perfekte Leben hat oder zeigt, weiß es nicht richtig. Die Freundin, die scheinbar ihr Business im Griff hat, weiß irgendwie auch nicht so richtig, was sie tut. Und wir alle stolpern durch das eine Leben und tun es so, als hätten wir einen Plan. Und ich glaube, je früher wir verstehen, dass es keinen wirklichen Plan gibt und dass auch niemand so den richtigen Plan hat, den man befolgen muss, umso freier wird man. Weil es geht ja um intuitive Prozessgestaltung. Dein Leben ist ein Kunstwerk und du darfst dein Leben gießen wie ein Samen, wie eine Knospe, die langsam zu einer Pflanze wachsen darf. Und wenn du eben die Rose pflanzt, also wenn du die Samen der Rose einpflanzt, dann wächst eben auch eine Rose und nicht eine Lilie. Und du darfst anfangen, wirklich deinen Weg zu gehen, ohne dich zu vergleichen, ohne dich zu fragen, ob du zu spät dran bist, weil es gibt ja kein zu spät. Es gibt nur deinen Weg. Und wenn du merkst, dass du tief in diesem Prozess drin steckst oder wenn du vielleicht auch in der Midlife-Crisis bist und wenn du da einen anderen und tieferen Zugang zu deinen Wunden haben möchtest, dann bestell dir gerne mein Buch Schattenastrologie. Da geht es um die tiefsten Verletzungen und wie du daraus ja dein Potenzial schöpfst. Und weil die Quarter-Life-Crisis eben auch mit Astrologie in Verbindung steht, dann glaube ich, dass du da ganz viel für dich aus meinem Buch mitnehmen kannst. Also lass mich da ganz kurz zusammenfassen, was wir jetzt in dieser Folge besprochen haben. Ich glaube, die Quarter-Life-Crisis ist ein Erwachen, wie so ein Augenblick, in dem du merkst, dass das alte Leben, das dir irgendwie zugeschoben wurde, nicht mehr zu 100% passt. Und andererseits ist sie eine Einladung, Entscheidungen zu treffen. Nicht alle Versionen von dir zu leben, sondern die eine Version, die gerade gestaltet werden möchte, also gegossen werden möchte, wie ein Samen, der zu einer Blume deiner Wahl heranwächst. Und ich glaube, der Weg daraus liegt nicht im nächsten großen Schritt oder nicht unbedingt auch in der nächsten Reise oder im nächsten Job, sondern ich glaube, der Weg daraus liegt im Aufhören zu hoffen und im Anfang das zu genießen, was schon da ist und in der Erkenntnis, dass du dich in dem ganzen Prozess nicht finden musst, also du musst dich nicht finden, sondern du darfst erschaffen und gestalten. Wenn du wüsstest, du hättest nur noch ein Jahr zu leben, was würdest du sofort weglassen? Was würdest du unbedingt tun? Und ja, ich glaube, das sind Fragen, die wichtig sind in diesem Prozess. Ja, das war die Folge für heute. Wenn dir das, was ich mit dir geteilt habe, geholfen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine Bewertung hier auf Spotify oder Apple Podcast dalässt oder wo auch immer du das gerade hörst, weil das hilft mir sehr, 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 damit noch mehr Menschen zu erreichen. Und wenn du das Gefühl hast, jemand in deinem Leben braucht gerade genau die Worte, dann teile die Folge gerne mit dir oder mit ihm. Und ich schicke dir alles, alles Liebe und wir hören uns in der nächsten Folge.